Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Matthäus 5, Vers 8. Eine der Seligpreisungen, und ich habe sie mir selbst ausgesucht. Ein reines Herz haben und Gott schauen, wie schön. Und dann fing ich an, darüber nachzudenken. Ich will über ein reines Herz predigen? Ich? Und jeder, der mich hier ein bisschen besser kennt in der Gemeinde, der weiß, wo ich Dinge nicht unter die Füße kriege, der weiß, wo ich was nicht so gut kann. Und dann ging es mir mit diesem Thema eigentlich gar nicht mehr so gut. Und ich habe aber mich erinnert an ein Wort von Bonhoeffer. Und ich möchte es euch lesen. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst alleingelassen bleiben, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es keinem, Sünder zu sein. Aber Gott will dich so, wie du bist. Er will nicht irgendetwas von dir, ein Opfer, ein Werk, sondern er will allein dich und sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Sprüche 23, 26. Und diese Botschaft ist Befreiung durch Wahrheit. Und mich hat besonders angesprochen, die fromme Gemeinschaft erlaubt es keinem, Sünder zu sein. Also ich stehe jetzt hier vor euch als ein Sünder und ich möchte mit euch Gemeinschaft haben unter Sündern, die ihr ganzes Leben lang zu tun haben werden. Das hat mir Mut gemacht und deshalb lege ich jetzt weiter los. Ich möchte von zwei Ebenen heute sprechen. Die erste Ebene des reinen Herzens ist, dass wir einen Status haben bei Gott. Gott hat uns heilig gemacht. Er hat uns reingewaschen. Jesus hat uns reingewaschen durch sein Blut. Und das ist ein fester Status. Und ich lese hier aus Kolosser 1, auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig, makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Heilig, makellos, untadelig. Reingewaschen. Wir sind rein. Und dieser Status steht fest. Und an dem wollen wir festhalten. Und wenn wir daran nicht festhalten, dann haben wir eigentlich keine Chance, sondern das gilt bis zuletzt. Der Status steht fest, wir sind rein. Er hat uns heilig gemacht. Und vielleicht hast du manchmal Probleme damit, dass du das gar nicht annehmen kannst, weil du eher so auf das guckst, was noch so unrein ist in dir. Und das ist es ja. Und trotzdem sagt er, reingewaschen. Und das Einzige, was du machen kannst, ist an der Stelle ihm da zu vertrauen. Vertrau ihm, er hat dich reingewaschen, wenn du dein Leben ihm gegeben hast. Und er kommt mit dir ans Ziel. Und bei Philipper 2 lesen wir ja auch, dass Gott es alles wirkt, das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also dieser Status steht fest. Und es ist möglich, dass du dann denkst, wenn ich rein sein will, dann muss ich mich ein bisschen mehr zurückziehen von dieser Welt, die manchmal so unrein aussieht. Und dass du mehr Gottesdienste und mehr Gebetszeiten und so denkst. Aber darum geht es nicht. In sich mehr zurückzuziehen, sondern es geht eher darum, dass du mitten in der Welt als Heiliger, als Heilige lebst, mittendrin. Jesus hat auch mittendrin gelebt in seiner Heiligkeit. Nicht das Zurückziehen, nicht das sich in reine Orte zu begeben, das spielt da nicht so die Rolle. Jesus war bei Zöllnern und Prostituierten. Jesus hat mitgefeiert bei Hochzeiten, er hat Passafest gefeiert. Er war mittendrin. Ein Christsein ist also nicht sich absondern in dem Sinne, sich nicht an nur Gebote und Versammlungen, na, das ist das Wichtigste, sondern das Geheimnis ist, heilig zu sein, rein zu sein, mitten in unserem Leben. Und ich habe gerade letzte Woche so ein schönes Beispiel gehört von Gernot Elsner. Der ist, ich weiß gar nicht, ob er Pastor ist, aber er ist in so einer Jüngerschaftsschule tätig. Und die haben es geschafft, auf die Bildseite zu kommen. Zeitung, Bild, vorne drauf. Weil sie nach Malle gefahren sind. Und die sind gerade jetzt wieder da. Die sind in Mallorca. Und die, auf Malle machen sie Gottesdienste. Und dann haben sie so viel Zulauf gehabt, einfach am Strand, ganz simple Gottesdienste mit zwei Gitarren und Wort. Weiter nichts. Mittendrin im schönen Ballermann-Flair. Dass die Bars sich beschwert haben, immer wenn die Gottesdienste machten, kam keiner in deren Gottesdienst, in deren Bar, sondern ging zu den Gottesdiensten. Mittendrin. Mittendrin im ganz normalen, wilden Leben haben die Gottesdienste gemacht. Und so kommt man auf das Titelblatt der Bildzeitung. Aber mittendrin bei uns heißt auch, dass ich, wenn ich, ich sage jetzt mal mitten in unserem Alltag, ihr wisst schon, Corona-Zeit hat ja so manches ein bisschen anders gemacht. Also ich war in der Schule manchmal echt herausgefordert und dann mittendrin eben so meinen Weg mit Gott zu finden, wenn ich mit einmal mit Kollegen zusammenarbeite, mit denen ich eigentlich nicht so gut kann. Oder als der totale Lockdown war, da habe ich mich auch immer gefragt, Herr, wie ist denn das jetzt so ganz abgeschieden? Wie können wir jetzt Gemeinschaft pflegen? Wie können wir dich mittendrin jetzt in dieser Corona-Zeit leben? Und wer mich kennt, der weiß, dass ich überhaupt nicht gerne anrufe. Aber in Corona hatte ich den Eindruck, dass Gott mir als Aufgabe gegeben hat, immer irgendjemanden anzurufen und mit dem mal eine Weile zu quatschen. Mittendrin. Also dein Stand ist makellos und leb das mittendrin. Und jetzt die andere Ebene, ihr wisst es schon. Das ist bei Gott oft so. Er macht es. Er ist am Ende, hat er alles im Griff und trotzdem bezieht er uns ein. Es gibt ein göttliches Geheimnis, dass wir immer Teil davon sind. Und so ist es auch beim reinen Herzen. Paulus schreibt in Philipper 3, nachdem er ja in Philipper 2 gesagt hat, das Wollen und Vollbringen macht alles Gott, schreibt er, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sein, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Dem nachzujagen, ein reines Herz zu haben. Beim reinen Herzen geht es um Beziehung. Beziehung zu Gott und Beziehung zu Menschen. Das ist unser Trainingsfeld. Und bei Gott ist es so, dieses ungeteilte Herz an Gott. Hesekiel sagt, er schenkt es uns, aber auch da sind wir mit dabei, dass wir ungeteilt bei ihm sind. Am 1. Juni war in der Losung so ein Spruch und der hat mich total angesprochen. Da habe ich schon über dieses Thema nachgedacht. Götter entstehen im Herzen schleichend. Man merkt es zunächst gar nicht. Erst wenn sie das ganze Denken und Streben beherrschen und gefangen nehmen, zeigen sie ihre Göttermacht. Manchmal sogar im Gewand der Christlichkeit. Aber Gott ist der, der aus Abhängigkeit und Zwängen hinausführt. Ein Gott, der befreit. Ein ungeteiltes Herz. Ich habe keine Ahnung vom Jagen. Ich jage ihm aber nach. Ich habe keine Ahnung vom Jagen. Aber die Geschichte, die hat mich angesprochen. Ich möchte sie euch erzählen. Vom Pastor Jakobus. Ist nicht ein Bild von Pastor Jakobus und seinen Leuten, aber Pastor Jakobus ist ein Masai, der wirklich schon mal einen Löwen getötet hat. Warum töten sie Löwen? Weil, wenn ein Löwe ins Dorf kommt und eine Ziege reißt, dann kommt er wieder. Das ist das Problem. Und dann müssen sie den Löwen töten, weil sonst ist er eine ständige Gefahr. Und dann beschreibt er, wie er jagt und wie er den Löwen getötet hat. Und er sagt, zur Jagd gehen 20 Männer mit ihren Speeren. Und dann finden sie den Löwen, der da liegt und genau fixiert. Und dann stellen sie sich so 10 Männer im großen Kreis um den Löwen. Und die anderen 10 stellen sich noch im größeren Kreis außenrum. Und die außenrum, die tanzen und singen. Ebenso wie die Masai das machen, ja? Keine Ahnung, aber die tanzen und singen. Und der Löwe ist voll fixiert auf die, die da tanzen und singen. Und dann muss einer mutig sein, vom inneren Kreis den Speer nehmen und auf den Löwen zielen. Und einer nimmt den Speer und schießt auf den Löwen. Und wenn er den Löwen hat, dann ist auf den Löwen geschossen hat, dann müssen alle anderen helfen. Denn jetzt ist er, der den Pfeil geschossen hat, der ist voll fixiert vom Löwen. Alle anderen müssen mit ihren Speeren jetzt helfen. Aber einer muss zuerst. Und wenn sie dann ins Dorf einziehen, dann heißt es, der, der den ersten Pfeil geschossen hat, der ist der, der den Löwen getötet hat. Aber ganz ehrlich, eigentlich haben sie es doch alle gemacht, oder? Eins habe ich jedenfalls aus dieser Geschichte schon gelernt. Wenn da größere Sachen sind, die Gefahren in unser Leben bringen, die unser Leben verunreinigen, dann kämpfe nicht allein, sondern kämpfe mit deinen Leuten. In Petrus 5, Vers 8 steht, seid nüchtern und wach, denn der Widersacher, der Teufel, geht um wie ein brüllender Löwe. Und wenn er mal Erfolg hat, dann kommt er wieder. Weil er weiß, an der Stelle kriege ich dich. Das ist deine Stelle. Da kriege ich dich. Wollen wir mal lieber darauf schauen und nicht nur auf den starken Löwen. Ich möchte euch heute ermutigen, ja, eure Schwierigkeiten echt anzugehen und die nicht einfach wegzudrängen. Vielleicht ist dem einen oder anderen eine Schuld präsent oder ein Problem präsent und das möchte er eigentlich bearbeiten und hat sich nicht getraut bis jetzt. Hat immer allein gekämpft. Ich möchte euch ermutigen, nicht allein zu kämpfen. Aber vielleicht ist jemand noch gar nicht so bewusst. Und trotzdem denke ich, lasst uns unser Leben vor Gott hinterfragen. Wo willst du etwas verändern? Wo willst du mich weiterbringen? Wo kann ich eine Schuld ausräumen? Wo kann ich mit jemandem für ein Problem beten? Bleib nicht allein. Oh nee. Habe ich nicht auf Folie, sorry. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander. Vielleicht habt ihr das alle schon oft gemacht. Vielleicht haben manche das erlebt bei der Lebensübergabe an Jesus, dass sie mal so richtig aufgeräumt haben. Vor anderen. Vielleicht macht ihr das im Hauskreis. Ich weiß es nicht. Ich möchte euch noch ein paar Worte von Bonhoeffer lesen, denn das, was ich euch vorhin gelesen habe mit dem Sündersein, das steht in einem Kapitel über Beichte. Dieses Buch hat Bonhoeffer 1939 rausgebracht. Der hat junge Pastoren ausgebildet im Predigerseminar nach dem Studium und das in einer Zeit der bekennenden Kirche gegen die deutschen Christen. Und dann war klar, die werden verboten, die können nicht mehr weitermachen. Und dann hat er versucht, das zu fixieren, also schriftlich, das hat er an einem Wochenende runtergeschrieben, dieses Gemeinschaftsleben, das Buch heißt Gemeinsames Leben und das ist ein Kapitel daraus. Beichte. Ich lese euch einfach noch zwei, drei Sätze. Sünde will unerkannt bleiben, sie scheut das Licht. Im Dunkel des Unausgesprochenen vergiftet sie das ganze Wesen der Menschen. Das kann mitten in der frommen Gemeinschaft geschehen. In der Beichte bricht das Licht des Evangeliums in die Finsternis und Verschlossenheit des Herzens hinein. Ein anderer Satz. Die Wurzel aller Sünde ist Hochmut. Ich will für mich sein. Ich habe ein Recht auf mich selbst. Ich habe ein Recht auf meinen Hass. Ich habe ein Recht auf meine Begierde, auf mein Leben und auf meinen Tod. Ich, ich, ich. Woran liegt es, dass uns oft das Sündenbekenntnis vor Gott leichter wird als vor dem Bruder? Gott ist heilig und ohne Sünde. Er ist ein gerechter Priester, ein gerechter Richter des Bösen und ein Feind alles Ungehorsams. Der Bruder aber ist sündig wie wir. Er kennt die Nacht der heimlichen Sünden aus eigener Erfahrung. Warum fällt es uns leichter, eher vor Gott zu Schuld zu bekennen als vor Menschen? Vielleicht denkt ihr bei Beichte ja ein bisschen negativ, weil es so katholisch klingt oder weil es so ein Filmklischee ist, der Beichtstuhl und das Beichtgeheimnis und eher immer auch negativ besetzt ist. Aber ganz ehrlich, das Bekennen der Schuld ist in allen Kirchen immer echt ein Thema gewesen. Der Pfarrer Jürgen Henkel hier in Erkersreuth, der hat gerade ein Buch übersetzt aus der rumänisch-orthodoxen Kirche über die Beichte. Ganz interessant. Lebensbegleitung, ganz wichtig. Und gerade auch in Zeiten der Erweckung werdet ihr immer lesen, dass Leute ihre Schuld bekannt haben. Also, wenn wir Erweckung wollen, dann müssen wir ran, ob wir wollen oder nicht. Dann müssen wir Schuld bekennen. ob wir es wollen oder nicht, ob es uns schwerfällt oder nicht. Unsere Gesellschaft tickt anders, die denkt anders. Die denkt in einer Opfermentalität. Also, meine Eltern haben mich schlecht behandelt und deshalb bin ich so und so, kann auch nichts dafür. Oder ich hatte heute so viel Stress, jetzt muss ich mir nochmal ordentlich was leisten. Ich bin ja das arme Opfer vom Stress. Oder wenn es so im Miteinander mit den Kollegen, da reibt es doch überall, ja. Aber dann ist immer der böse Kollege, der, ich bin das Opfer. Und Schuld bekennen heißt nicht, ich bin für alles verantwortlich. Schuld bekennen heißt, ich bin verantwortlich für meinen Teil. Aber dafür lasse ich mir dann auch wieder Vergebung zusprechen. Ich habe ein Buch gelesen von Daniel Zindel, der ist auf einer Berghütte in der Schweiz immer und der hat daraus geistliche Bilder gemacht und bezeichnet ein Kapitel als Kuhmist. Und er sagt, der Segen ist nachhaltig, wenn wir vergangene Fehler gut anschauen, genau analysieren. Was war mein Anteil? Was war der von dem anderen? Oder wo ist es das System? Es gibt ja auch so Sachen, die sind einfach schwierig, weil das System es macht. Wo und wie muss ich mich und unser Umfeld weiterentwickeln? Und Segen ist immer die Frucht von göttlichem Handeln und menschlicher Arbeit. Also wir sind immer mit dabei. Und Daniel Zindel gibt noch einen Hinweis, der Ehepartner ist nicht derjenige, mit dem du sprechen solltest. Ich sage noch ein bisschen was zu Schuldbekennen und Seelsorge, so manche Punkte, die mir so eingefallen sind. Ich bin aufgewachsen in einer Gemeinde, wo das sehr üblich war. Wir hatten ein Pfarrer-Ehepaar, die waren sehr gute Seelsorger, die haben viel mit den Leuten gesprochen, viel besucht und Freizeiten gemacht. Und bei den Freizeiten war Seelsorge und Beichte eigentlich das ganz Normalste der Welt. Und auch, also wir haben uns auch danach gesehnt. Also, dass ich wusste, Silvester fahren wir auf eine Freizeit und fürs neue Jahr will ich nochmal klar Schiff machen oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und auch im Alltag bin ich dann manchmal zu ihnen gegangen, habe geklingelt und habe gesagt, ich muss mal reden. Und ich kann mich noch an eine Stelle erinnern, ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber ich weiß, dass sie mich wieder nach Hause geschickt haben und haben gesagt, damit kannst du auch alleine mit Gott das Ganze bearbeiten. Also es geht hier nicht darum, dass du alles und immer vor Gott bringen musst, sondern die großen Dinge kämpf mit jemandem, aber natürlich müssen wir im Alltag auch alleine mit Gott, mit unserer Schuld und mit unseren Problemen zurechtkommen. Dann Schuld und Bekennen heißt nicht jemand brandmarken, öffentlich vorstellen und so, finde ich. Vielleicht gibt es ja auch mal Gründe, warum man sich öffentlich hinstellen muss. Ich kann mich jedenfalls gut erinnern, als ich in England war, unser Koch, der im Team mitgearbeitet hat, der war vorher auf dem Missionsschiff von Operation Mobilization. Und der ist so ein Typ gewesen, auf den alle Frauen standen. Der konnte ja auch nichts dafür. Die Frauen konnten auch nichts dafür. Es gibt doch so Männer, da fliegen alle Frauen drauf. Und da waren ganz strenge Regeln auf dem Schiff mit Beziehungen. Und er ist natürlich wieder gestrauchelt. Und jetzt musste er sich vor der ganzen Mannschaft dafür bekennen und entschuldigen. Und als er uns das erzählt hat, war es ihm noch so peinlich. Könnt ihr euch nicht vorstellen, er wurde immer noch rot. Aber wisst ihr, eigentlich geht es nicht darum. Eigentlich geht es darum, dass derjenige die Schuld unter die Füße kriegt, dass der mit dem Problem umgehen kann. Und da reicht eine Person. Da müssen wir nicht vor der ganzen Mannschaft antreten und sagen, sondern da reicht eine Person. um Schuld zu bekennen. Und dazu wollte ich einfach nur noch mal so aussprechen, dass jeder das weiß, wenn jemand Schuld bekennt, dann wird derjenige, der euch zugehört hat, darüber nicht sprechen. Auch nicht mit dem Ehepartner. Das muss einfach feststehen, das müsst ihr einfach wissen. Wenn wir bekennen, dann wird darüber nicht gesprochen. Und wenn wir ein schwieriges Problem haben, dann wird darüber nicht gesprochen. Wenn man so ein Gespräch sucht. Vielleicht habt ihr Freunde, vielleicht habt ihr einen guten Hauskreis, vielleicht habt ihr gute Leute, die irgendwo anders wohnen, mit denen ihr telefoniert, alles okay. Aber wir in der Gemeinde haben auch ein Segnungsteam und wir haben auch ein Seelsorgeteam. Und das soll immer auch als Angebot da sein, wenn jemand sagt, ich habe da was, da will ich nicht alleine kämpfen. Dass jeder das weiß. Und ich sage jetzt einfach noch mal ein paar Namen, weil manchmal so die Seelsorgeteams und so, das wechselt so ein bisschen oder manche sind nicht mehr in der Gemeinde, aber ich habe sie alle extra nochmal gefragt, ob ich ihre Namen sagen kann. Also Annegret und Matthias Fischer sind bereit für Gespräche, Heike Schäfer ist bereit, Kerstin Oswald ist bereit, einfach mal zu sprechen, einfach mal klar Schiff zu machen. Und denkt dran, wir kämpfen nicht allein gegen den Löwen. Und jetzt kommt das mit dem Gottschauen. Ich habe einen Bekannten gefragt und habe gesagt, hast du schon mal Gott geschaut? Und dann hat er gesagt, ich hatte was ganz Schönes. Ich hatte so eine Lobpreiszeit und auf einmal hat mich Gott himmlische Musik hören lassen. Das war so schön, ich wollte nicht, dass es aufhört. Manchmal haben wir so Erlebnisse, ein Schimmer von Göttlichkeit. Vielleicht habt ihr schon mal eine tolle Predigt gehört, die euch so ins Herz gegangen ist, dass ihr wusstet, dass Gott gesprochen hat. Vielleicht wart ihr im Lobpreis und standet so richtig, dass ihr dachtet, ja, so will ich Gott anbeten und habt es so auch gespürt. Oder ihr wart auf irgendeinem Wochenende, wo ihr total angesprochen wart. Ja, wir begegnen Gott manchmal irgendwie mehr. Aber ich musste an diese Verklärung der Jünger denken. Da steht, als Mose und Elia sie verlassen wollten, rief Petrus schnell und ohne zu wissen, was er sagte, Meister, wie wunderbar ist das! Lass uns drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Diesen Moment des Wunderbaren festzuhalten, Gott zu schauen, Mose, Elia zu schauen, Jesus verklärt. Und drei Verse später, als die Stimme verhallt war, stand Jesus wieder allein da. So ist es die meiste Zeit in unserem Leben. Allein mit Jesus, mit seinem Wort. Keine Hochmomente die ganze Zeit. Und trotzdem, dieses reine Herz, dieses sich mühen, Gott näher zu kommen, Gott wirklich Gott sein zu lassen, die Beziehungen zu klären, wird dazu führen, dass wir Gott besser verstehen, sein Wesen besser verstehen, seine Wirklichkeit besser verstehen und was er so tut. Also da bin ich davon überzeugt, dass das reine Herz uns Gott mehr schauen lässt. Vielleicht nicht so in solchen Erlebnissen, aber dass wir wissen, so ist Gott. Und jetzt wollen wir Abendmahl feiern. Und wir sehen in Brot und Wein sozusagen Jesus. Wir schauen auf ihn. Er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Wir schauen auf Jesus im Abendmahl. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mit einem Bewusstsein ins Abendmahl geht, dass ihr wisst, er hat euch reingewaschen, ihr habt den Status, egal was da noch zu klären ist. Ihr dürft vor ihn treten. Er hat euch makellos gemacht, untadelig, rein, heilig. Markus Spieker schreibt in seinem dicken Jesusbuch, es ist bezeichnend, dass Jesus nicht am Versöhnungsfest, also dem Yom Kippur, gekreuzigt wurde, wo es um die menschliche Sünde geht, sondern um das Passafest, bei dem es um Verschonung von Tod und um Aufbruch ins neue Leben geht. Beim Yom Kippur geht es um Bezahlung und Kompensation, beim Passafest um Befreiung.